stuff. Das war sehr geil. Ja, mach. Ich wollte gerade loslegen und habe mir gerade verklickt, da war alles weg. Sensationell.
Herzlich willkommen nicht, ja. zum Bandencheck und Folge 14.
Herzlich willkommen zum Bandencheck Folge 14. Heute blicken wir ein bisschen auf die DEL, DEL 2, schauen mit einem Auge nach Belarus zur WM und fragen uns, warum das nicht schon vorher kam. Ebenfalls schauen wir in die NHL und was die ersten Schritte dort tun, wollen aber auch gleichzeitig ein bisschen die Bettenholm Eishockey League in Österreich durchgehen. Jörg ist heute leider nicht dabei. Jörg schneidet seine Achselhaare heute, deswegen kann der heute leider nicht. Aber da mein Gefasel zu langweilig wäre, hole ich mir Fachkompetenz wieder rein und begrüße Servus Marco.
Hallo liebe Leute, da bin ich. Hi Puffy, schön, dass wir wieder Zeit füreinander haben.
Servus, das war jetzt ein langes Intro, ne? Unfassbar.
Ja, aber du hast nicht angefangen zu lachen.
Das ist schon mal gut. Wie geht's dir?
Auch du, gut. Freier Tag heute. Ja, alles ist super.
Du bist ein bisschen abgehakt, sehe ich gerade, oder höre ich gerade, aber das wird sich ja bestimmt geben. Keine Ahnung, was du gerade gesagt hast, aber lass uns mal auf die DEL blicken. Gab ja wieder einige Spiele, die wir jetzt hatten, und irgendwie hat die DEG gerade einen kleinen Lauf, kann es sein?
Ja, definitiv. Sie hatten ja auch ein bisschen was aufzuholen. Der Start war ja nicht so ganz optimal, aber jetzt kommen sie immer besser ans Rollen. Sie finden sich. Mhm. Und jetzt haben sie einen Anschluss hergestellt an die Tabellenspitze.
Vierter Sieg in Folge, Platz 4 in der Nordgruppe. Und was mir auffällt, drei von vier Spielen alle in Overtime gewonnen. Heißt natürlich, dass die Mannschaft da in dem Bereich, wenn es knapp ist, gedanklich fit ist und sich den Sieg dann letztendlich noch holt.
Ja, spricht für die Moral der Mannschaft. Wie man weiß, ist die Düsseldorfer EG auch gut gecoacht mit Harold Kreis. Ein sehr erfahrener Trainer, der natürlich solche Situationen kennt, wenn es eng wird und auf wen er da bauen darf. Und natürlich, ich meine, Daniel Fischbuch, 15 Punkte, ja, natürlich ein Top-Mann davon geholt. Aber im Gegensatz dazu auch Nordgruppe Köln, 6. Niederlage in Folge.
Ja, auch dort. Man merkt doch, dass John Matsumoto auch gerade nicht mehr so richtig gut funktioniert. Also auch dort scheint es ein bisschen zu haken und sind leider auf dem 6. Tabellenplatz abgerutscht. Hätte ich auch nicht vermutet, weil sie stark begonnen haben, aber haben jetzt so ein bisschen den Faden verloren, glaube ich.
Ja, und man darf ja nicht vergessen, also 6 Niederlagen in Folge. Wir stehen jetzt bei 8 bis 9 Spielen. Die Saison ist ein bisschen kürzer. Also eine Schwächephase darfst du dir nicht lange erlauben, weil nach 36 Spieltagen ist schon wieder rum.
Absolut, das geht schnell. Und was mir auffällt, auch Pankowski und Hane. Starkes Torhüter-Duo, so jung, zeigen, dass sie es können. Absolut.
Ja, 27 Gegentreffer erst insgesamt in 8 Spielen. Die machen ein gutes, wie sagt man so schön, Jobsharing. Und teilen sich da die Spiele. Und das läuft wirklich ganz gut. Und wie wir es eigentlich ja schon mal gesagt hatten, ne? Eins der spannendsten Projekte überhaupt in Deutschland, wenn man die Torhüter angeht. Und ich meine, Hane steht bei 90% Fangquote. Das ist gut. Ich denke, seine eigenen Ansprüche sind noch ein bisschen höher. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ja, also das passt.
Sehe ich auch so. Ja, krasses Spiel war auch ERC Red Bull München gegen Schwenninger Wild Wings. Erst zurückgelegen und dann nochmal mordsmäßig aufgeholt. Trevor Parks mit 4 Toren. War schon sensationell, oder?
Absolut. Also ich meine, du gehst mit einem 4-1-Führung in die Pause zu Hause in Schwenning. Und dann gab es da in der Münchner Kabine vermutlich einen, also da muss ja, müssen die Wände gewackelt haben, gehe ich mal von aus. Und
ja, glaube ich auch.
Krasse Nummer. Also dann so zurückzukommen. Und späte Tore, ne?
Ja.
Also das ist ja eigentlich schon bitter für Schwenning, weil 57-31 und 59-17. Da müssen wir jetzt wieder drüber reden. Bei Düsseldorf hast du gesagt, mentale Stärke. War man da vielleicht schon zu sehr im Gedanken an die Overtime?
Ja, ist möglich, das kann schon sein, aber eigentlich darf dir das nicht passieren. Ich meine, du kennst es selber, du weißt, wie es ist, wenn du zu früh in die mit dem Kopf weg bist, dann hast du es einfach schwer. Und das hat man da gesehen, dass es eben so war. Also, aber eigentlich darf dir das nicht passieren.
Wobei, sind wir mal ehrlich, die Gesamtanzahl der Schüsse in diesem Spiel muss Red Bull das Ding ja einfach auch in der regulären Spielzeit viel früher zumachen.
Denn absolut.
Die haben, also ich habe das selten gesehen, so viel, aber in der regulären Spielzeit Schussversuche 65 und aufs Tor sind 52 Schüsse gekommen. In 60 Spielminuten.
Ja. Es ist und, unfassbar. Und
Schwenning hat 17 Mal aufs Tor geschossen. Das spricht jetzt nicht ganz für Kevin Reich im Tor der Münchner, aber auch nee. Das kennen wir als Torhüter zu Genüge. In einem Spiel, in dem du wenig aufs Tor bekommst, ist es mental so schwierig, im Spiel zu bleiben. Mhm. Und dann siehst du leider manchmal blöd aus.
Ja gut, aber sie haben das Derby dann auch gewonnen mit 6-2 gegen Straubing. Das war ja auch ziemlich eindeutig. Und von der Leistung her ist, was das anbelangt, ist da München klar vorne mit dabei. Das muss man sagen. Sie sind eins der Top-Teams der Liga und sind zu Recht auf dem zweiten Platz jetzt hinter Mannheim. Mannheim hat ein Spiel weniger, aber gleiche Punktzahl. Aber du siehst schon, dass die Schlagzahl da schon sehr, sehr stark ist. Und das sind die Teams, die da eigentlich oben sehen musst. Und was mich freut, ist mein kleiner Geheimfavorit Ingolstadt. Liegt mittlerweile auf Platz 3. Also sie haben sich wieder ein bisschen gefangen und auch dort ist wieder einfach ein bisschen mehr passiert.
Ja, aber das ist das, was wir gesagt haben. Gib denen Zeit. Die haben den Kader spät zusammengestellt. Die haben wenig trainiert vorher. Ja. Die brauchen Zeit. Jetzt natürlich Daniel Pieta aus seiner Sperre zurück. Das ist natürlich nochmal ein ganz wichtiger Name eigentlich für die. Also der ist fest eingeplant in sicherlich der Top 1-2-Reihe. Und der hat dir 9 Spiele gefehlt. Das hast du aber auch gemerkt. Und jetzt ist er da und jetzt kann das richtig ins Rollen kommen.
Ja, und auch ich denke, gestern.
Die haben jetzt Schwenning geschlagen, ne? Ja, 3-1.
Ja, gestern, genau. Das waren 3-1. Hätte ich auch nicht vermutet, bin ich ganz ehrlich. Schwenningen ist ja stark gestartet und dahingehend habe ich jetzt nicht vermutet, dass die da wirklich das Spiel gewinnen. Also ich war da eher auf der Schwenningen-Seite, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, haben wir tatsächlich auch getippt, ne? Gruß in unsere Tipprunde, wir drei. Aber wir haben alle auf, also wir beide haben auf Schwenningen getippt. wir beide haben auf Schwenningen getippt. Und
Jörg gar nicht.
Jörg hat gar nicht getippt.
Und, ja, ist er.
Ja. Aber ich vergesse das auch häufig, weil das halt echt jeden, also das ist so, früher hattest du, juhu, Wochenende, Freitag ist ein Spiel, Sonntag ist ein Spiel, alles ist gut. Da wusstest du, Donnerstag musst du dich hinsetzen, musst fürs Wochenende tippen und nächste Woche Donnerstag wieder. So, und jetzt ist halt Montag, Dienstag, Mittwoch. Ist ja jeden Tag Eishockey, was auch geil ist. Aber
ja, das geht mir auch so. Und ehrlicherweise
die Tipprunde ist das echt mies.
Habe ich das letzte Woche oder vorletzte Woche, glaube ich, schon mal angesprochen, dass das echt krass ist. Du kommst nach Hause, machst einen Fernseher und läuft Eishockey. Also, das hast du eh nicht auf dem Schirm, aber das freut mich umso mehr, dass man das wieder aktiv sieht. Und auch gestern das Spiel Eisbären gegen Köln war ja auch ein sehr gutes Spiel. Eisbären letztendlich 4-2 für sich entschieden. Und ich glaube, heute Abend spielt noch Mannheim gegen Augsburg. Und Krefeld spielt zu Hause gegen Wolfsburg. Man hat ja in den Medien gehört, jetzt fallen die ersten Punkte. Ja, also ich hoffe, dass Krefeld einigermaßen über die Bühne das Ganze bekommt und doch mal das ein oder andere Spiel gewinnt. Weil ja, das ist schon bitter, wenn man das Interview mit den Braun-Brüdern hört oder sich das mal antut, da merkt man schon, die sind dahin gewechselt, wollen Eishockey spielen, aber wenn du halt gar nichts gewinnst, dann machst du auch keinen Spaß. Ne? Also das ist schon bitter.
Ja, also ich hätte es auch nicht erwartet, dass sie wirklich mit 0 Punkten dastehen.
Ja,
also der auch so. Weißt du, das ist, also ich, sicherlich haben wir alle gedacht, okay, bei dem Chaos und alles, was passiert ist, dass die nicht vorne wegmarschieren und mit 20 Punkten Vorsprung Erster werden, das war uns, glaube ich, allen bewusst. Aber nach 8 Spielen erst 12 Tore geschossen haben, aber schon 38 kassiert.
Ja, das ist 0 schon krass.
Punkte, das tut so weh für diesen Standort. Absolut.
Und da merkst du aber auch, ich meine, die Torhüter, gut, sie können nicht immer was dafür, aber ich finde das Torhüter-Duo eigentlich jetzt nicht so stark. Der Marvin Küpper hat sehr wenig Erfahrung. Und der Belov, der ist natürlich auch dann teilweise überfordert, wenn es dann auf dich einprasselt. Aber da kommen wir gleich zum nächsten. Was mich so freut, ist, dass Hannibal Weizmann seine Zeit bekommt. In Köln. Finde ja, ich klasse.
Poggi natürlich auch nicht endgültig überzeugt hat.
Nee, ich finde auch den Poggi irgendwie vom Stil her ganz, ganz, der ist so hektisch, der wirkt so, unruhig, der hat nichts mit, es hat nichts mit Ruhe zu tun und da siehst du, dass der Weizmann einfach im Moment auch einen guten Lauf hat. Ich meine, gut, sie sind jetzt auf dem 6. Platz, sind natürlich ein bisschen zurückgefallen, aber das liegt natürlich auch an anderen Geschichten, aber mich freut es, dass der Junge da ein bisschen Eiszeit bekommt, dass er spielen kann.
Ja, bin ich voll bei dir. 92% Fangquote, der hat sich da auf jeden Fall gearbeitet. Mich hat das ein bisschen gewundert, weil eigentlich spielt er ja in Köln super konstant die letzten Jahre. Letztes Jahr 24 Spiele gemacht. Und hat probiert, in Köln zu retten, was zu retten ist. Ich finde ihn auch sehr spektakulär in seinem Stil. Er ist ja auch einer, der hier gerne den Spagat immer auspackt und eine spektakuläre Fanghand hat. Er hat immer sehr gute Ansätze gezeigt, sehr entwicklungsfähig, ist zumindest mein Eindruck. Und muss man sehen, ist ja auch erst oder wird erst 26 im September. Also der ist 25 Jahre alt, das heißt, die besten Jahre eines Torhüters kommen ja noch. Und hat mit Poggi natürlich einen starken Mann vor die Nase gesetzt bekommen. Aber ja, jetzt ist Jobsharing angesagt und jetzt kann er zeigen, was er kann.
Ja, ich finde den nicht so souverän. Also Poggi ist für mich jemand, der, es ist ein sehr guter Eishockey-Torwart, gar keine Frage, aber er strahlt für mich nicht die nötige Ruhe aus, was sich in den letzten Spielen auch wieder gespiegelt hat. Ja, aber wenn wir auf die Südgruppe gucken, Straubing Tigers, 6. Platz, Nürnberg Ice Tigers, 7., also da scheint es auch noch nicht so zu greifen. Und gerade Straubing, die natürlich Ambitionen für mehr hatten, da sieht es natürlich düster aus. Bin mal gespannt, was da noch geht, ob sie noch was reißen können, weil Ingolstadt und Schwenningen natürlich da oben schon jetzt 7 Punkte Abstand haben. Ne? Also das ist schon nicht ganz so wenig, muss man sagen, gerade wenn es nicht mehr so viele Spiele sind.
Genau, na, du hast 24 Spiele erstmal in deiner Gruppe und dann geht es ja mit einer Verzahnungsrunde. Das heißt, wir reden davon, dass ein Drittel halt schon rum ist.
Ja, aber auf die freue ich mich schon. Also auf die Verzahnungsrunde habe ich echt Bock, weil dann sieht man mal wirklich, wenn München gegen Köln spielt, was dann letztendlich Sache ist. Ne? Also das sind dann schon wieder andere Partien, das muss man einfach so sagen. Aber wenn wir gerade von München reden, hat mich sehr gefreut, Danny aus den Birken wieder da.
Oh ja.
Ist zurückgekehrt, hat am 8. März letztes wichtiger. Jahr das Spiel gemacht, sein letztes Spiel gemacht und wie du sagst, unglaublich wichtiger der Rückhalt, ganz brutal. Freut mich, dass der wieder da ist.
Ja, der kann München nochmal einen Schub geben. Dieses ungemein starke Team auf dem Eis, also in Form von Stürmern und Verteidigern, hat ja mit Fissinger und Reich noch zwei super talentierte Torhüter, die München bisher dahin gebracht haben. Und jetzt kommt halt der Eckpfeiler zurück. Freut mich, hoffentlich bleibt er gesund und kann nochmal sich am Ende der Saison was Großes anstecken. Das hat er verdient.
Ja, und vor allem erst 35, also er bringt dann schon noch Erfahrung mit. Ich meine, das ist einer der stärksten Torhüter, den wir in der Liga haben, wenn er wirklich fit ist. Und er hat ja in der Red Bull Akademie in Thalgau hat er ja echt geschuftet dafür, dass er wieder kommen kann. Und mich hat es umso mehr gefreut, dass er sich mit dem Sieg da wieder eingeführt hat. Also das war schon cool, muss man echt sagen.
Ja, du musst ja gucken, beide Jungen, Reich und Fissinger, haben natürlich, um Gottes Willen, sie haben Wins geholt. Ja. Wie du ein Spiel gewinnst, ist teilweise dann irgendwann ja auch egal. Also ob du nun 1-0 oder 6-4 gewinnst, am Ende gibt es 3 Punkte. Das ist so das Erste. Aber Red Bull München hat andere Ansprüche. Ne?
Absolut.
Und beide stehen unter 90% in der Fangquote. In dem Team.
Und vor allem ist ja gut für dein Selbstbewusstsein, wenn du das erste Spiel spielst und du fährst gleich einen Sieg ein, das macht mit dir gleich mal was anderes, als wenn du 5-1 vom Platz gefegt wirst und dann kommst du schnell wieder ins Grübeln rein. Und das ist einfach Fakt. Da spielt das Psychische einfach mit, das muss man so sagen. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass sie den Sieg jetzt eingefahren haben. Also das ist schon toll. Ja. Hast du das Spiel Köln gesehen mit den Trikots, die sie da aufgefahren haben?
Ja, hatte ich gesehen. Das war Kölner Haie und der 1. FC Köln haben da zusammengearbeitet, ne?
Die haben, ja, genau.
Waren ganz in den Farben der schwulen Lesben, der gemeinsam für Vielfalt hieß es, genau, Diversity Day. Und genau. War eine coole Sache, ganz wichtig, ja.
Da, der 1. FC Köln und die Kölner Haie haben Trikot, also die Nummern haben dann in den war dann ganz bunt gestaltet. Ich fand das Trikot auch ganz cool, muss ich sagen. Das war echt super gemacht und da geht es halt also darum, dass man die Signalwirkung in der Öffentlichkeit so ein bisschen hat, auch gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, dass man da so ein bisschen Flagge zeigt und Akzeptanz eben in der Gesellschaft. Und ich fand das einen coolen Move. Also da ist ja Köln immer live dabei, ne?
Ja, die haben ja da schon immer ein Auge drauf und natürlich aber auch Spieler, muss man dazu sagen, die das abseits des Eises über ihre Social-Media-Kanäle schon immer auch rausstellen, dass das wichtig ist. Gleichberechtigung, Toleranz, sei es im Privaten, ja, sei es auf dem Eis, im Sport. Finde ich schöner, wenn ein Verein sich über Jahre immer wieder für dieses Thema einsetzt, anstatt irgendwo mal eine einmalige Aktion rausknallen und sich dann nie wieder dafür gerade machen. Von daher finde ich es viel schöner, wenn so Vereine das auf jeden Fall fest in ihren Kalender aufnehmen und sagen, hey, wie die NHL normalerweise im November alles mit Pink und für Krebshilfe und so weiter Geld sammelt, macht Köln das in der Form und die haben das fest für sich eingeplant und ich finde es eine coole Sache.
Absolut, und da stehen Vereine immer einfach dafür ein und ich sympathisiere ein bisschen mit Köln, das ist ein cooler Verein, der hat mir schon immer gefallen, war schon auf ein paar Spielen auch dort in den letzten Saisons, muss man ja sagen, dies ist ja wohl ein bisschen schwieriger, das ganze Thema, aber da ist der Verein schon ganz cool und das ist einer der Vereine, den ich mag. Mannheim hat jetzt auch wieder für Neuigkeiten gesorgt, das fand ich auch ganz cool, weil sie einfach dafür stehen, dass sie mit dem, was sie haben, wirklich langfristig arbeiten wollen. Das Trainerteam hat seine Verträge verlängert. Also allem voran Pavel Groß und Mike Pellegrims um 3 weitere Jahre bis 2024, finde ich auch cool. Und da muss man echt sagen, das ist ein Zeichen für die Zukunft. Also die haben brutale Saisons gespielt. Sie haben den Titel 2019 geholt. Zweiter Platz nach der abgebrochenen Saison 2020 und da sieht man schon, da geht's in die richtige Richtung. Ich meine, Moritz Seider, Tim Stützle und aktuell auch Florian Elias. Ich meine, das sind 3 Spieler, die jetzt da aus der Organisation hervorkommen und da sieht man schon, die wollen wirklich den Club weiterbringen.
Ja, also vollkommen recht. Erstens ist es Kontinuität. Alle am Standort wissen einfach, mit wem du die nächsten Jahre weiter erfolgreich zusammenarbeitest. Der Nachwuchs gibt ihnen gerade recht. Die haben da vor vielen Jahren, Mannheim ist für mich schon immer der Nachwuchs. Ne? Also dieses absolut. Jungadler-Projekt, natürlich dank einer finanziellen Unterstützung von der Familie Hopp, aber das ist ja, wer da alles rausgewachsen ist aus diesem Nachwuchs und die aktuellsten sind ja nur Seider, Stützle, Florian Elias. Da sind ja schon noch ganz andere, die da hochgekommen sind und absolutes Zeichen von Kontinuität und Mannheim wird da weiterhin das Nonplusultra sein. Dieser Standort München, die müssen sich in der Zukunft eigentlich, toi toi toi, man weiß nie, was kommt, haben wir vor einem Jahr ja auch noch nicht gewusst, aber die müssen sich eigentlich gar keine Gedanken machen.
Nee, glaube ich auch nicht.
Einfach weitergehen.
Ja, und Pavel Groß ist ja einer der stärksten Trainer, die wir haben. Also wenn du siehst, wie der hinter der Bande arbeitet und auch auf die Jungs einwirkt, also das ist schon cool. Und wenn man mit Leuten spricht, die den kennen, dann sieht man auch, dass er wirklich Fachkompetenz hat und wirklich Ahnung von dem Sport hat. Und da ist er wirklich einer der Größten. Lass uns mal nach Frankfurt gehen, beziehungsweise von Frankfurt nach Köln direkt. Landon Ferraro kommt von den Frankfurter Löwen zu den Haien.
Ja, er hatte ja nur einen 2-Monats befristeten Vertrag in Frankfurt. habe die Social Media Kommentare gelesen und Frankfurt ist man irgendwie auch gar nicht so traurig, dass er dann wieder geht.
Ja, das habe ich auch gehört, ja.
Hat nicht so hundertprozentig überzeugt. Also er hat jetzt nicht den Unterschied gemacht, von dem du denken könntest, dass er mit was 28 Punkten oder so letztes Jahr in der DL auf jeden Fall irgendwie vorne dabei gewesen, also für die Eisbären ein Faktor gewesen, aber dann in Frankfurt, naja, ist halt nicht, ne? Gehst in die DL2 und schießt da alles ab. Was waren es? 8 Spiele, 7 Punkte und jetzt ist er wieder weg. Ja. Dann natürlich gebremst durch die Corona-Pause in Frankfurt. Und in Köln, denke ich, wird er ein Ergänzungsspieler. Da lehne ich mich jetzt mal irgendwie aus dem Fenster bei dem Kader. Vielleicht kann er auch die Reihe um Matsumoto unterstützen. Das, ja, da war ja bisher ein junger Kerl, der noch nicht so viel Erfahrung hat. Alles, was bleibt spannend.
Gut, ich meine, du musst doch sehen, dass du jetzt als Köln mit dem Etat und gerade zu Zeiten von Covid natürlich eh keine Riesensprünge machen kannst.
Ja.
Und ich glaube, dass da einfach auch nicht mehr drin ist, ne? Und da bin ich gespannt, wie der sich hier in Köln entwickeln wird. Aber wie du sagst, ich glaube auch, er wird Ergänzungsspieler werden und muss man mal sehen, wie er durch die Saison kommt. Das ist klar. Das ist logisch.
Ja, aber du kannst nicht solche Sprünge machen und ich glaube, es ist auch für die Öffentlichkeit ein falsches Signal, wenn sie jetzt Sprünge machen würden, denn sie haben gerade eine Spendenaktion hinter sich, um zu überleben. Und ich glaube, das wäre ein falsches Signal in der Öffentlichkeit, wenn du dann jetzt einfach anfängst, gerade den auch sehr guten Nachwuchs in Köln einfach wegzuhauen und zu sagen, wir holen jetzt noch einen Import und noch einen Import. Deswegen glaube ich, ist so jemand wie Landon Ferraro, der, würde ich jetzt einfach mal behaupten, sicherlich einer der günstigeren, die auf dem Markt waren. Und in dem einen Spiel, was er jetzt gemacht hat für die Kölner Haie, stand er, ich hatte gerade geguckt, 13 Minuten auf dem Eis. Gut. Das ist eine gute Schnitt. Und genau, muss man sehen, der braucht sicherlich Zeit jetzt, um sich einzufügen in irgendeine Reihe. Das braucht viel Trainingsarbeit und ein bisschen Verständnis mit dem Rest, genau.
Ja, aber Iserlohn hat es genau anders gemacht. Die Roosters haben AHL-Stürmer Joel Laurie verpflichtet, der kanadische Flügelstürmer, der unter anderem für die Springfield Thunderbirds auflief. Wer kennt sie nicht? Und das war mal ein 5-Runden-Pick von den LA Kings 2011. Ich glaube, 60 Spiele hat er gemacht und hat 8 Tore erzielt, 19 vorbereitet. Ja, der wird zu Iserlohn wechseln. Bin gespannt. Also das ist ja der Bruder vom hilf mir auf die Sprünge.
Kevin Laurie?
Ich glaube, auf jeden Fall ist es der Bruder von ihm oder ich glaube, heißt Adam. Adam Laurie heißt er, glaube ich, genau. Der ja bei den Winnipeg Jets im Kader stand. Genau. Und ich glaube, dass mit dem schon ein Hochkaräter kommt. Also ich glaube, dass der für Iserlohn nur ganz wichtig ist.
Ja, sehe ich auch so. Sinnvolle Verstärkung. Ja, man hat offen kommuniziert, dass man die Augen offen halten wird, dass man erstmal so in die Saison geht und auch die Pandemie abwartet. Aber eigentlich immer gesagt, dass man da die Augen offen halten wird. Und Christian Hommel ist gut unterwegs, macht interessante Transfers. Jahren auch nicht träumen können, hätte man direkt gefragt, hat er einen deutschen Pass. Und er arbeitet händeringend dran, das Image der Iserlohn Roosters aufzubügeln, ja, dass das ein seriöser, guter Standort ist, der nicht irgendwelchen Imports deutsche Pässe gibt und damit dem deutschen Nachwuchs den Platz wegnimmt, sondern der arbeitet dran, der hat ein Konzept und sie lassen ihn arbeiten. Und siehst du ja allein Andi Jänicke, 4-Jahres-Vertrag letzte Saison unterschrieben. Die wollen da was aufbauen, die haben ein klares Konzept und brauchen, wie gesagt, noch die ein oder andere Verstärkung und die haben sie jetzt geholt und der kann da richtig gut reingehen.
Ja, aber ich glaube, dass Joey Laurie einfach von seinem Spiel her sehr intensiv ist. Also der bringt halt noch ein bisschen Toughness rein, ne? Und ich glaube, dass der spielerisch und schlittschuhläuferisch einfach eine hohe Qualität hat und der kann Iserlohn bestimmt gut tun, das muss man einfach so sagen.
Ja.
Ja, und dann haben wir noch was Erfreuliches aus Krefeld.
passiert ja auch nicht häufig, ne?
Ist ja auch nicht so oft. Also der Deutschlandcup bleibt weitere 2 Jahre in Krefeld, soll also November 21 und 22 wieder das Turnier, das Vierländer-Turnier, was es ja ursprünglich war, wieder werden. Es gab ja in letzter Saison ein Dreierformat mit Deutschland, das Top-Team Peking und Lettland. Und sie wollen wieder ein Viererformat draus machen. Und da muss sich die Stadt Krefeld wohl ordentlich aus dem Fenster gelehnt haben. Und mich freut es für Krefeld, bin ich ganz ehrlich, weil nach den letzten Querelen, die sie hatten, kommt da mal was Positives, was ja für die Eishockey-Stadt Krefeld auch wichtig ist. Und natürlich auch für die Arena. Ne? Das sind alles Kosten, die man hat und bringt man vielleicht ein bisschen
Kohle rein. Ja, klar, die Auslastung, ne?
Ja.
Also das ist das Geld, was reinkommt. Und ansonsten wird die Halle an dem Wochenende leer stehen, weil die DL macht Pause dafür. Wenn er nicht in Krefeld ist, dann ist er an einem anderen Standort in Deutschland. Und so hast du wenigstens Einnahmen.
Ich meine, die Jaila Arena ist ja auch cool. Ich war ja damals auch bei Roger, hat man das mal angeguckt. Das ist schon eine coole Arena. Also von der Ausstattung her und vom Umfeld macht es natürlich Sinn, dass der Deutschlandcup dort bleibt. Deswegen freut mich das für Krefeld und schöne Grüße nach Krefeld. Wir hoffen, dass da jetzt mal was passiert, dass sie auch vielleicht heute Abend die ersten Punkte mal einfahren. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja einen Aufschwung.
Irgendwann muss es ja mal soweit sein.
Ja, genau. Lass mal uns überraschen, was Krefeld heute Abend macht. Aber für die Stadt Krefeld freut es mich, dass das so gut funktioniert und dass man da wieder Eishockey international quasi wieder anbieten kann. Und ist auch gut für die Stadt.
Bieten Krefeld Pinguine aufgrund ihrer Kaderstruktur nicht genug internationale Vielfalt? Naja, egal.
Ey, wenn ich schon nichts mache, ne, dann machst du es wieder. Ey. Unfassbar.
Ja, okay,
ich halte jetzt auch zurück. Sie bieten internationales Eishockey. Richtig.
Ja, sehr gut.
Auf einem ganz anderen Niveau. Ja, lass mal das. Okay. Ja. Du warst ja unterwegs die Tage wieder. Lass uns mal ein bisschen in die DEL2 schauen, was da so passiert. Wir haben ja nach unserer Sendung lief ja schon der 23. Spieltag. Und da gab es ja auch wieder ein paar Sachen, die anders waren als sonst. Also die Löwen haben ja, glaube ich, ein paar Spiele ausgesetzt. War also so, dass das Löwenspiel, glaube ich, die Löwen gegen die Löwen, Bad Tölz gegen den Löwen wurde verschoben auf den 30. März, glaube ich. Und genau. Das Spiel Bad Nauheim gegen Freiburg wurde auch verschoben auf den 7. April, was ich schon super spät finde.
Guck mal auf den Kalender, das ist unser letztes Hauptrunden, die letzte Hauptrundenwoche. Das ist Ostern. Normalerweise spielt man da, also das Wochenende vorher ist, glaube ich, Ostern. Und normalerweise spielt man da Playoffs. Wir spielen da noch Hauptrunde.
Ja, ist schon Wahnsinn. Also durch Covid hat sich der ganze Rotz einfach verschoben und es ist schon echt katastrophal, wie es dann aussieht. Und das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Aber ansonsten gab es nicht viele Überraschungen, außer dass Bietigheim 5-4 in Overtime gegen Kassel gewonnen hat. Herzlichen Glühstrumpf.
Oh, das war, wow, Topspiel.
Ja.
Also da haben wir alle natürlich so ein bisschen drauf hingefiebert. Wir hatten eine ruhige Woche und konnten uns in Ruhe darauf vorbereiten und wussten aber, Kassel kommt mit einer 10-Siege-Serie. Das war natürlich erstmal ne, so, oh krass. Wir wussten aber auch vom letzten Spiel in Kassel, da haben wir 3-1 verloren, dass wir gar nicht weit weg sind. Wir waren an dem Tag ein bisschen effektiver vorm Tor gewesen, die Chancen waren da. Dann hätten wir da auch was holen können und ich weiß, dass wir an dem Tag auch nur mit 3 Reihen hingefahren sind, ein paar Verletzte hatten. Jetzt kamen sie zu uns, ne? Zu Hause ist es sicherlich dann, ja, willst deinen Heimvorteil nutzen.
Ja, deine gewohnte Umgebung. Andere Kiste, klar.
Genau. Und war ein richtig gutes Spiel von beiden Seiten auf einem richtig guten Niveau. Hohes Tempo über 60 Minuten. Und spannend bis zum Schluss. Die Jungs kosten mich echt noch. Ne, die Haare werden schon weniger, aber die letzten, glaub mir. Das war ja dann 59 irgendwas. Glaube ich, als wir da das Tor gemacht haben. Und oben in den Knick zu werfen, das war auf der einen Seite schön zu sehen und echt extra klasse. Aber das war wieder so spannend.
Wer war denn im Tor?
Das Wochenende, weil ich noch nicht zu 100% da war. Auf einem deutlichen Weg der Besserung, aber da hat der Jimmy Hettel gespielt. Schussverhältnis 33-20. Wir waren optisch tatsächlich spätestens ab Mitte, zweite Drittel, letzte Drittel fand ich uns definitiv überlegen. Mhm. Und Ein Ausgleich haben wir halt bei 59,45 gemacht, ne?
Wahnsinn. Ja, aber das sind
einfach. Das ist, ja. Kassel hat gut gespielt, sie haben effektiv gespielt. Mhm. Sie kamen nicht oft vor unser Tor. Oder beziehungsweise die Tore, die gefallen sind, sind meistens auch irgendwie von der blauen Linie reingeworfen und irgendjemand hat den getippt. Und da denkst du dir, das gibt's gar nicht. Du machst das selber auf der anderen Seite und die Dinger fliegen irgendwie in die Ecke und gehen nicht rein. Und Kassel hat an dem Tag halt einfach ein wahnsinniges Können und Glück gehabt. Auch das gehört dazu beim Eishockey, dass diese getippten Pucks, ne, wenn der Stürmer da vor dem Tor steht und probiert, dem Torwart die Sicht zu nehmen und dann irgendwie noch an den Puck rankommt und den abfälschen will. Und dass die dann auch alle noch reinfallen irgendwie. Der siehst du als Torwart auch manchmal einfach blöd aus. Aber da haben wir dann 2-4 hinten gelegen und dann war echt mal so 5 Minuten, wo ich dachte, Jungs, komm, da geht, ihr müsst dranbleiben. Nicht den Kopf jetzt hängen lassen, aber wenn du halt rausgehst ins letzte Drittel, 3. Minute, 6. Minute, 2-3, 2-4, dann brauchst auch erstmal wieder so, oh, komm, können wir das nochmal schaffen? Und dann gab es eine lustige Szene, für uns gut, dass das Kassel Powerplay spielt und der Puck war aber über die blaue Linie raus und Kassel wollte wieder in das Drittel reinfahren und es war noch so, der Stürmer hat gewartet, dass der letzte eigene Mann aus der Offensivzone rausfährt, damit er nicht ins Abseits geht. Mhm. Weil der Puck lag schon im Angriff, also für sie Angriffsdrittel in unserem Verteidigungsdrittel drin und er stand aber davor und bleibt stehen und will wirklich so diese 1-2 Sekunden warten, bis sein Mann auf der anderen Seite endlich rausgefahren ist, guckt und wartet damit, weil wenn er den Puck berührt, wäre es abseits gewesen. Mhm. Und in der Sekunde schlägt der Alex Preibisch den Schläger da rein auf den Puck, legt ihn sich selbst vor und der Mann ist ja der schnellste fast der Liga, glaube ich. Er muss der schnellste der Liga sein und bringt uns mit einem Shorthander zum 3-4 überhaupt wieder den Glauben zurück, dass da noch was geht.
Ja, und das sind also ganz wichtige Spielmomente, finde ich. Das ist so, da hast du das Momentum einfach auf deiner Seite und dann hast du vielleicht einen oder anderen Puck, der da noch reingeht. Und das war ja für euch dann in den letzten Sekunden auch der Fall. Deswegen, ja, Gratulation zum Sieg. War ja aber dann gegen Heilbronn wieder mal anders.
Richtig. Was bringt dir der Sieg, wenn du dann im Derby nicht so präsent bist, wie du es eigentlich willst? Unangenehm zu spielen in Heilbronn. Vielleicht auch, weiß ich nicht, auf die Tabelle geguckt und gedacht, ach, der Letzte, Heilbronn ist Letzter. Manchmal ist es so, darf dir in einem Derby nicht passieren, Punkt. Aber es war das Erste, wir haben jetzt noch 3 weitere Derbys in der Saison, um das klarzustellen, wie es hier in der Region so aussieht. Und einfach ein gebrauchter Tag, da lief gar nichts zusammen.
Ja, aber es war ja auch eigentlich alles beim Alten. Kassel hat gegen Tölz gewonnen, 5-3. Aber überraschenderweise hat der ERC Freiburg gegen Krimitschau 4-3 verloren. Das hätte ich auch nicht so auf der Uhr gehabt, ehrlicherweise, aber da siehst du mal, manchmal läuft es einfach anders.
Ja, das ist es. Also Freiburg, da, die sind super abhängig auch vom Ben Meissner und seinen Leistungen. Die haben aber
vorher... Der aber brutal ja hält, muss man sagen. Der brutal hält. Also der ja auch die Scores mit anführt, das muss man auch sagen. Ist einer der stärksten Torhüter in der Liga. Absolut.
Ja. Genau, nee, und gestern waren wir ja dann in Landshut. Auch wieder eine schöne Geschichte. Gut, in Landshut, ne? Die waren Sechster, die sind gut in die Saison gestartet. Und schöne Geschichte für uns war, dass unser 19-Jähriger, wir haben schon oft über ihn gesprochen, Leon Dubra war, der Torwart, gestern dann wieder Starting Goalie war. Und das ist in seiner Heimatstadt. Der kommt aus Landshut. Der ist da aufgewachsen, groß geworden und die Familie lebt da. Schade, dass keine Zuschauer da sind, weil ich glaube, da war gestern die ganze Familie Dubra war irgendwie da gewesen. Und er hat einen Starting-Goalie-Einsatz bekommen und hat auf der anderen Seite Dimitri Petzold, also für mich als Torhüter, der ich ja dann doch noch irgendwie bin, halt eine wahnsinnige, also ich find's einfach so interessant wieder, ne? Auf der einen Seite der 19-jährige Junge, der seine ersten Einsätze macht und auf der anderen Seite Dimitri Petzold. Ein brutales Torwarttalent immer gewesen, hat es bis in die NHL geschafft, dann jahrelang noch DEL gespielt und jetzt kommt er zurück in die bayerische Heimat und will in Landshut mal noch 1-2 Jahre spielen, bevor er dann sicherlich die Schlittschuhe an den Nagel hängt. Was da für Generationen einfach aufeinandertreffen, der fand ich super spannend.
Das ist schon Wahnsinn, aber es ging auch 1-2 in Overtime, ne?
Ja, Overtime, Benny Zintek hat einen Overtime-Treffer gemacht. Und war auch wieder hochspannend, hätten das Ding sicherlich auch früher entscheiden können. Aber Landshut hat alles reingeworfen. Haben auch viele Verletzte, sind trotzdem mit vielen Jungen, die haben noch einige nachlizenziert aus der U20. Und die werfen alles rein. Die hängen sich da rein, die wollen ihre Chance nutzen, die sie jetzt bekommen.
Ja, aber das sieht man auch in der DEL, dass der Nachwuchs einfach eine Chance bekommt und sich da wirklich reinhaut und auch zeigt, dass sie es können. Und es gibt ja viele Experten, die sagen, ja, wie sieht's aus? Gibt es das nächstes Jahr noch? Also ich hoffe, dass es nächstes Jahr das Thema auch noch gibt, dass der Nachwuchs mehr Chancen bekommt. Aber es wird natürlich nächstes Jahr wieder umso schwerer, wenn es wieder hoffentlich einigermaßen normal abläuft. Wie siehst du das?
Also ich hoffe, dass die Vereine daraus lernen. Ja? Wir haben das. Du hast auch mit René Rodorisch drüber gesprochen, sagst, Mensch, die Vereine haben die letzten Jahre eigentlich immer auf der einen Seite spitz auf Kante irgendwie genäht das Ganze und mehr ausgegeben, als sie eigentlich einnehmen, weil sie immer in dem Moment gelebt haben, naja, irgendjemand wird uns schon retten. Ich hoffe, dass ein Umdenken stattfindet. Die Talente Seider, Stützle, Elias oder auch in anderen Standorten, ich finde Ingolstadt, Tim Wohlgemuth beispielsweise, kommt manchmal unter dem Radar, auch ein Junger, der da hochgekommen ist und eine super wichtige Rolle in Ingolstadt spielt, auch Nationalspieler geworden ist. Das sind nur ein paar Beispiele für noch viel mehr Jungs, ne? Und ich hoffe, dass das tatsächlich ein Umdenken bewirkt, vielleicht auch mal ein neuer Anstoß in der Diskussion um die Reduzierung der Ausländerlizenzen, keine Ahnung. Aber wir haben einen Nachwuchs und den muss man fördern und den muss man Eiszeiten geben. Und deswegen hoffe ich einfach, dass es ein Umdenken gibt.
Das wäre schön. Tabellensituation, ist ja nicht alles wie im Alten, ne? Also Kassel ist immer noch auf Platz 1 mit brutalem Abstand, muss man ja sagen. Also die rocken die Liga schon. Danach kommt Freiburg, Ravensburg, Bietigheim Platz 4. Könnt ihr mitleben, oder?
Ja, es ist ja, guck auf die Punkte, das ist super, super eng. Ja. Und diese unterschiedliche Spielgestaltung halt einfach noch, ne?
Also die ersten also Platz 2, 3, 4 haben 38 Punkte jeweils. Also da siehst du schon, wie eng das beieinander ist. Und
auch gleiche Anzahl Spiele.
Ja, 22 Spiele, richtig. Und danach kommt Tölz, Landshut, Krimichau und Bad Nauheim.
Ja, die müssen Nauheim jetzt auch am Freitag wieder aus der die müssten jetzt eigentlich am Freitag, glaube ich, zurückkehren in den Spielbetrieb.
Ja, sie haben 4 Spiele weniger als alle anderen, 3 bis 4, je nachdem, wie der Spielplan so ist. Aber die Löwen Frankfurt kommen nicht so richtig aus dem Knick raus, ne? Irgendwie hackt es da so ein bisschen, aber gut, da sind da nur 6 Spiele offen, das muss man auch sagen.
Ja, 6 Spiele, wenn du die Tabelle jetzt sortieren würdest nach dem Punkteschnitt, dann sind sie halt nicht mehr 12., sondern dann wären sie auf Platz 7. Denn sie holen 1,5 Punkte pro Spiel. Wie gesagt, damit wären sie eigentlich weiter oben, aber die müssen die Spiele wieder aufholen. Die waren jetzt auch fast 3 Wochen raus, haben zwar jetzt schon wieder ein paar Tage zusammen trainiert, aber das wird brauchen. Ich glaube, jetzt sind Kaufbeuren nach Overtime verloren, obwohl stark zurückgelegen, dann wieder rangekämpft. Kaufbeuren mit Torwart Nummer 3, auch eine super geile Geschichte. Die hatten ja aus Füssen, vom EV Füssen aus der Oberliga Süd, einen Torwart verpflichtet. Um eine Absicht, also der Nummer 1 Torwart ist eigentlich Stefan Feiß. Der hat es leider wieder mal erwischt und 6 bis 8 Wochen raus. Und die Nummer 2 ist der Jan Dalgic, junger Torwart, der sich letzte Saison auch aufgrund Verletzung Feiß erstmals zeigen durfte und seine Sache richtig gut gemacht hat. Jetzt hat der sich aber auch verletzt. Und dann hat man eigentlich nur noch den U20-Torwart und hat gesagt, alles klar, wir brauchen eine Absicherung, wir brauchen noch einen dritten Torwart, sonst im Falle, es geht was schief. Und jetzt leider, es ist schief gegangen. Jan Dalgic hat sich nämlich jetzt auch noch verletzt. Und da war in der Woche gerade frisch geholt der Torwart aus Füssen. Und das haben sie ganz kurzfristig vor dem Spiel bekannt gegeben. Maximilian Meyer hat sie nach Weißwasser gefahren. Kalle Wasser, wie man sie ja so schön sagt. Mit 22 Jahren und macht sein erstes DL2-Spiel. Und siehe da, 1-0 Auswärtssieg in Weißwasser. Shutout.
Ja.
Im DL2-Debüt.
Kann man mal so machen, ne?
Also, das ist ja überragend, ne?
klar. Und absolut, gar keine Frage.
Also, bisher nur für Füssen gespielt, so ein richtiger Füssener Bub. bisher da jetzt, ich meine, 16 Spiele letzte Saison für Füssen gemacht, ist jetzt auch nicht so überragend viel. Auch dieses Jahr der Gegentorschnitt mit 4 Komma, wo du, ne? Aber das ist es. Gib den Jungs mal die Möglichkeiten. Jetzt kann er sich auf einem anderen Niveau präsentieren. Und Batz hat out. Und jetzt gegen Frankfurt hat er ja auch wieder gespielt und da haben sie auch gewonnen.
Wie du auch sagst, gerade das Beispiel mit Leon, ne? Also bei euch, der wird irgendwo jetzt reingeworfen und macht sein Spiel und da sieht man auch, wenn die Eiszeit bekommen und wenn die Spielzeit bekommen, dann zahlen die das halt zurück. Also das ist schon so. Aber wenn man mal auf den nächsten Spieltag schaut, jetzt spielen die Löwen, glaube ich, in Freiburg. Also es bleibt wird nicht einfacher für die Löwen. wird nicht einfacher für die Löwen. Also da müssen wir schauen, was dabei rumkommt. Im Endeffekt, ihr spielt, glaube ich, zu Hause gegen Bayreuth am Freitag. Ist es richtig?
Genau. Auch ihren Gegner, der für uns sehr unangenehm ist, da kommen wir irgendwie nicht so ganz klar mit, aber warten wir es ab. Beim letzten Mal haben wir 13 Spielern nach unserer Quarantäne in Bayreuth gewonnen, aber die haben auch aufgerüstet, die haben auch nochmal nachverpflichtet, Jan-Lukas Schumacher geholt aus Heilbronn und in der Verteidigung den Tobias Schmitz von den Iserlohn Roosters, hatte eine Förderlizenz für Herne in die Oberliga Nord. Und sucht jetzt sein Glück in der DEL2. Und deswegen, die haben den Kader nochmal in der Breite ein bisschen aufgestellt. Bleibt abzuwarten. Werden spannende Spiele. Und Sonntag haben wir dann Ravensburg.
Okay, ich habe gerade noch gesehen, dass Bad Nauheim gegen die Lausitzer Füchse spielt. Direkter Tabellennachbar. Also da können sie auch wieder Punkte gut machen, dass sie sich ein bisschen mehr nach oben schieben. Und dann wird man mal gucken, wo das Ganze dann letztlich endet. Ja, Sonntag spielt ihr, was hast du gesagt, in?
In Ravensburg.
In Ravensburg.
Wir freuen uns sehr, denn das Spiel wurde vorgezogen auf 14.30 Uhr. Das ist eine wunderbare Uhrzeit. es ist ernsthaft.
Also, wer lässt sich denn so einen Scheiß einfallen, sag mal?
Ja, in dem Fall hat Ravensburg angefragt bei der Liga, ob das okay ist. Wir mussten das genehmigen. Die Jungs feiern es sehr, weil natürlich, wir spielen freitags zu Hause um 20 Uhr.
Ja.
Du bist den ganzen Tag irgendwie zwischen Morningskate und Spiel ist dann wieder so viel Pause und ein Eishockeyspieler will spielen, ne? Und so ist es cool am Sonntag. Wir fahren früh hin, müssen da irgendwie morgen, also die Fahrt ist jetzt auch nicht so lang von hier aus nach Ravensburg. Da fährst du irgendwie um 9.30 Uhr los, bist um 12 da und spielst um 2:30. Das ist cool. Da haben die Jungs nicht viel Zeit nachzudenken. Da bist du morgens, da bist du wach. Das ist auch so, ne? Du kannst ja.
Morgens 14.30 Uhr.
Ja, nein, also morgen sind sie wach, wenn sie sich im Bus setzen. Weißt du?
Ja, bei Eishockeyspielern weiß man das nicht so immer genau.
Ja, weißt das ist recht.
Deswegen müssen wir nachfragen. Da kommt
keiner verschlafen irgendwie.
Sehr geil.
Ja, da irgendwie verschlafen in Ravensburg an, sondern die sind dann auf ihrem, ne, der Körper ist ja um die Uhrzeit wohl am aktivsten, sagt man ja so, am leistungsfähigsten. Und wir finden es gut, weil dann sind wir auch abends wieder früh zu Hause. Gute Sache. Und von daher.
Ja, ich finde es super. Vor allem für dich ganz wichtig.
Ja.
Jörg schreibt gerade morgens 14.30 Uhr ein Puckerchen. Alter, was habt ihr geraucht, ey? Unfassbar. Jetzt ist er mit der Achselhaare durch. Jetzt muss er gleich wieder einen raushauen hier. Unglaublich. Ja, lass uns nächste Woche mal drauf gucken, wie das Ganze gelaufen ist. Ich möchte natürlich auch noch ein bisschen den internationalen Wettbewerb ein bisschen beleuchten. Und für mich kam es viel zu spät, aber die IIHF hat jetzt den Co-Gastgeber Belarus angesichts der großen politischen und wirtschaftlichen Probleme dort die Weltmeisterschaft in diesem Jahr entzogen. Finde ich absolut richtig. Weil man weiß ja nicht, was die Machenschaften um Lukaschenko, dem Diktator, muss man ja schon sagen, was da alles los ist. Deswegen finde ich es den richtigen Schritt. Was sagst du, Marco, glaube ich?
Steht außer Frage. Ich war absolut schon irritiert. Es gab eine Woche, bevor das jetzt entschieden wurde, ein Treffen vom IAF-Präsident René Fasel aus der Schweiz. Der nach Belarus gefahren ist, um vor Ort die Situation zu sprechen und es existiert ein Video, wie er diesen Diktator freudestrahlend umarmt und sie begrüßen sich, als wären sie die besten Freunde.
Ich habe das auch gesehen.
irgendwie erstmal natürlich in der Eishockey-Welt für Irritation gesorgt. Glaub, da fehlt der ganz große Fokus von anderen Nachrichtenmagazinen drauf, aber das hat schon irritiert. Er hat sich dann entschuldigt, dass er das ja total falsch eingeschätzt hatte und naja, so ein bisschen schwammig da drauf geantwortet, warum er das gemacht hat und wollte sagt auch, naja, ich bin da hingefahren, um die Situation zu klären. Und das kannst du nicht machen.
Nein,
also, das Belarus, die Situation ist politisch so instabil, da werden Demonstrationen und so weiter, da wollen wir uns jetzt gar nicht groß drauf einlassen, aber es ist der absolut richtige Schritt. Die IAF hat auch gesagt, sie arbeiten schon seit dem Herbst an einem Plan B. Es gibt einen Plan B. Ich denke, der ist auch nicht eine große Überraschung, dass Litauen da einspringen wird und dann machen das Lettland und Litauen. Also beide die Infrastruktur. Das war nur in Klammern Co-Gastgeber Belarus. Also es geht um der Hauptgastgeber Lettland bleibt bestehen und es geht jetzt darum, einen zweiten Partner zu finden.
Ja, aber es ging auch darum, dass die Sponsoren zum Teil schon dementsprechend sich aufgeregt haben. Ne? Also Liquimoli war, glaube ich, dabei, die dann auch gesagt haben, hey Freunde, also wenn das so weitergeht, müssen wir uns überlegen, ob wir wirklich in dem Bereich das noch unterstützen sollen. Also da war schon Gegenwind da und wie gesagt, letztlich finde ich es den richtigen Schritt. Ja.
28 Jahre lang Hauptsponsor des IAF. Ja, Skoda ist, wie gesagt, in jedem Bulli-Mittelpunkt bei jeder AWM oder Länderspiel. 28 Jahre Hauptsponsor. Und die haben gesagt, ganz kurz, wenn ihr das in Belarus macht, wir stehen für Vielfalt. Wir hatten es vorhin beim Kölner Hain. Wir stehen für Vielfalt und so weiter. Und allem drum und dran. Dann könnt ihr das nicht bringen. Wir ziehen uns zurück, wir kündigen unseren Sponsorvertrag und ziehen uns raus, wenn ihr die WM in Belarus stattfinden lasst. Und ja, es hat so lange gedauert, aber es ist kacke. Also es ist einfach eine ganz blöde Situation dort. Und deswegen gut, dass sie es gemacht haben. Und ich hoffe, ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Also das Gute ist erstmal, die Eishockey-WM kann woanders stattfinden, wenn sie stattfindet. Und in welchen Rahmenbedingungen, das werden wir, denke ich, ja noch wissen.
Sehr schön. Aber dann lass uns doch mal noch auf die NHL gucken. Also ich möchte da noch eins oder das einige Male darauf eingehen, dass also die ersten Schritte, die NHL jetzt gemacht hat, die waren ja, glaube ich, ganz in Ordnung. Man sieht wieder, dass zum Beispiel Korpisalo, Mads Liklins in Columbus einen brutal guten Job machen. Was man auch sieht, dass zum Beispiel gerade bei den Anaheim Ducks auch Gibson mit einer ganz brutalen Leistung dort auffährt. Das sind Sachen, die sich jetzt seit der letzten Saison nicht so richtig geändert hat. Edmonton Oilers haben einen sehr, sehr wackeligen Start. Da läuft also alles noch nicht so rund und da muss man mal sehen, wie es rauskommt. Letzten Endes, glaube ich, ist es, was da alles so läuft, glaube ich, ganz gut. Also die ersten Spiele, die machen Hoffnung und ich glaube, dass, dass man in dem Bereich die NHL wieder in den alten Bahnen zurück hat, oder?
Ja, endlich läuft sie wieder. Auch da wird es noch ein paar Spiele brauchen, bis alles wieder im Rhythmus ist. Aber die ersten Spiele sehen doch gut aus, technisch hervorragend. Und wenn du noch ein bisschen Spaß haben willst, guckst du mal in die Highlights von Washington gestern gegen die Pittsburgh Penguins rein, falls du sie das noch nicht gesehen hast.
Das habe ich noch nicht gesehen, ne.
Viel Spaß damit. In der 3 gegen 5 Unterzahl hat Pittsburgh ein Tor gemacht, dank eines gefühlt 40 Meter Passes durch die Luft des Torhüters auf den davonstürmenden Spieler. Unglaublich. Dieser Pass, auf Englisch heißt es ja Saucer Pass, diese durch die Luft geflippten Dinger. Wir übersetzen das ins Deutsche, also zumindest in der Eishockeysprache ist das so, oh, geile Soße, ja, so Saucer-Soße. In der Kabine ist es dann immer, boah, hast du mir da eine Soße rübergespielt? Und Wahnsinn, nimmt den Puck, also fängt ihn mit der Fanghand, legt ihn runter auf den Schläger und aus dem Stand das Ding einfach an die zweite blaue Linie über alle drüber geworfen und da geht der Stürmer ab und macht in 3 gegen 5 Unterzahl einen ganz, ganz wichtigen Anschlusstreffer zum 3-4. Also, das war wow. Und von daher, also
ich habe es aufgrund der Arbeit habe ich es nicht gesehen, aber es gibt 3 Erkenntnisse, die mir sehr gut gefallen. Oder es gibt 3 Erkenntnisse in der NHL. Also einmal, was mir so gut gefällt, ist die Stadionatmosphäre. Wenn du ein Spiel anschaust, hörst du ja Zuschauergeräusche. im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das im Stadion auch hört, aber ich finde das gut gemacht. Ich finde das echt gelungen. Das zweite ist, Braden Holtby sieht scheiße aus im Canucks-Trikot. Und die dritte ist, Steno Chara sieht auch scheiße aus im Capitals-Trikot. Also das sind ja, das ist die drei Erkenntnisse. Ne? Nein, ist man auch nicht. Also um Gottes Willen, das stört mir jetzt nicht riesig, aber Braden Holtby im Canucks-Trikot, das war schon, daran muss man sich schon gewöhnen, oder?
Ja, das ist ein ganz anderes.
Als alter Braden Holtby-Fan.
Nein, das ist irgendwie komplett gewöhnungsbedürftig. Man hat da vor seinem geistigen Auge halt was irgendwie über, keine Ahnung, was waren das jetzt, 6, 8 Jahre Stanley Cup Sieg, das, was in Washington ja alle drauf hingefiebert haben, und allem drum und dran. Und dann geht er jetzt weg. Macht Platz, weil da sind halt zwei brutale Talente, die nachdrücken, ja. Aber, es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Und ja, ich habe, wie gesagt, heute Nacht das Washington-Spiel nebenbei geschaut, während ich in der Kabine war. Und wenn Chara da hinten in der Verteidigung rumfährt, dann guckst du auch so, warte, da ist doch Chara. Ach stimmt, der ist ja jetzt in Washington.
Hallo?
Das ist noch für den Kopf definitiv nicht normal.
Es ist komplett weit weg, muss man sagen. Daran muss man sich echt noch gewöhnen. Und du hast ja Braden Holtby, glaube ich, schon getroffen drüben, ne? Das habe ich, glaube ich, mitbekommen. Du warst ja da. Und hast ihn auch mal getroffen, richtig? Kurz zum Foto?
Nicht Braden Holtby, sondern tatsächlich John Gibson. Den und Philipp Grubauer konnte ich damals persönlich treffen. Das war sehr abgefahren, weil mir ein Kumpel also von meinem Trip gehört hat, dass ich nach Amerika fliege und zum Winter Classic fliege. Und auch unter anderem geplant hatte, ein Spiel der Hershey Bears in der AHL zu gucken, bei dem Grubauer zu dem Zeitpunkt war. Und sagt dann, ja, kannst du dem Grubi dann in Facebook anschreiben. Der antwortet dir. Sag ich, was? Ja, Philipp Gruber, du kannst ja fragen, ob er dich trifft. Sag ich, ja, genau. Naja, ja, dann habe ich irgendwann meinen Mut zusammengenommen und habe Philipp Grubauer angeschrieben und habe gesagt, hier, bin der Marco Schwarzer, komme aus Deutschland, ich fliege da jetzt in 2 Wochen mal rüber und ich wollte mal ganz vorsichtig fragen, ob es eventuell die Möglichkeit gibt, dich mal für ein Foto zu treffen. Und 3 Minuten später hatte ich eine Freundschaftsanfrage von Philipp Grubauer.
Geil ist das denn?
Wir sind heute noch Facebook-Freunde, definitiv. Das ist super geil.
Das ist sehr geil.
Mega freundlich, sagt super, ich freue mich auf Freunde aus Deutschland oder Besuch aus Deutschland und komm vorbei, schreib mir einfach 2 Tage vor dem Spiel nochmal und dann kann ich dir genau sagen, wo wir uns treffen, und es hat perfekt funktioniert. Also, ne, wir haben das Spiel geguckt und er hat sich danach 20 Minuten nach dem Spiel Zeit genommen draußen vor der Halle, hat alle Fragen irgendwie beantwortet und super geil. Also wirklich, dass das funktioniert hatte, war eigentlich so lustig und hat sich da die Zeit genommen und ja, also deswegen, ja, das war lustig. Das war so meine Geschichte, wie ich Philipp Grubauer getroffen habe. Und dann schreibst du ihn einfach über Facebook an und der antwortet dir auch noch. Also es war super lustig. Und aber du hast recht, die NHL, also ich freue mich einfach. Es ist komisch, Holtby in einem anderen Trikot zu sehen oder Chara. Und ich muss dir da nochmal zustimmen. Mir ist das auch aufgefallen. Bei den Torsituationen oder bei den, wenn dann safe ist oder so, diese Einspieler, die kommen sehr natürlich rüber. Es ist nicht zu künstlich.
Ja, finde ich auch, muss ich sagen. Was auffällt, ist Thomas Greiss mit ordentlicher Leistung in Detroit. Spielt sich, glaube ich, da langsam rein.
Ja, wobei, ne, Detroit ist das auch komplett im Bau. Von daher ist das richtig.
Ja. Und natürlich müssen wir über einen sprechen, der in aller Munde ist, wo sich sogar die NHL-Seite draufstürzt. Tim Stützle mit einem überragenden Tor. Besser kann man nicht in die NHL starten, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Das Ding kommt in einer unfassbar. Das Ding kommt in einer Bogenlampe. Er fährt auf die Seite, stellt sich zum Schuss hin, holt aus und macht einen Dropkick und ballert das Ding da rein. Ey, Alter, das ist ja Bilderbuch.
Ja, das ist absolut ein Bilderbuchstarten der NHL für ihn. War ein sensationeller Pass und auch wie er da den Spielzug eingeleitet hat, mit 19 Jahren so reif zu sein, Powerplay-Zeit zu bekommen. Und ich fand es ziemlich geil auch danach. Jack Campbell, der Torwart der Maple Leafs in dem Spiel, wurde danach interviewt, was er zu dem Tor sagt. Und da sagt er, ja, eigentlich wollte ich da meine Handschuhe ausziehen und wollte ihm applaudieren und ihm die Hand schütteln, wenn ich gedurft hätte. Weil das war ein Outstanding Play, ne? Ein außergewöhnliches Spielzug oder außergewöhnliches Tor. Er wird aber beim nächsten Mal alles dafür tun, den zu halten, weil den nimmt er auch so ein bisschen auf seine Kappe, dass er da unterm Arm durchgerutscht ist. Aber das war einfach, also Wahnsinn. Richtig gut.
Also das war ein Gemälde von einem Tor quasi, also muss man echt sagen. Demnach herzliche Glückwünsche von uns nach Ottawa. Ganz brutal. Hammer. Ja. Hast du Spiele von Columbus verfolgt? Kopisalo, Matt Slikins? Mit einer unglaublichen Torwartleistung wieder.
Ja, die haben ja in den Playoffs schon gefallen. Der Matt Slikins ist ja ein irrer, also der hat ja, weiß nicht, wenn du schon mal gesehen hast, wenn der ein Spiel gewonnen hat, wie der seinem Kapitän in die Arme springt. Das ist so sein Ritual. Und das ist schon immer ganz lustig. Er hat auch einen ganz spektakulären Stil zu halten. Und er ist ein super Torwart, du. Die können ja reinstellen, wen sie wollen. Also Columbus macht richtig Spaß.
Ganz brutal. Vegas, guter Lauf, muss man sagen. Vegas auf Platz 1 im Moment, gefolgt von Colorado. Die natürlich auch vorne ein bisschen mitmischen.
Ja, Thibaut Carter hat Mule, ne? Wenn er mal nicht spielt, holt der Backup direkt einen Shutout.
Genau, so muss es funktionieren. Ja, Philadelphia, Washington, New Jersey auch im Moment auf Platz 3, aber das wird sich noch ein bisschen geben, wenn die Penguins, die schwächeln auch ein bisschen, was mich so ein bisschen ärgert, aber das wird noch einige Zeit dauern, bis man sich da einspielt. Das ist ja Kapanen wieder dabei. Kapanen! Der wird auch noch ein bisschen Impact geben. Und dann wird man schauen. Deine Maple Leafs natürlich vorne mit dabei. Vier Spiele, drei gewonnen. Once verloren. Ja. Und die Geschichte um Leon Dreiseitel ist auch ein bisschen schwierig, gerade Edmonton, oder? Vier Spiele, ein Sieg, drei verloren. Läuft noch nicht so richtig.
Ja, aber ich finde auch wieder, es ist irgendwie nicht überraschend. Denn das, was Edmonton absolut fehlt, um dem Leon und dem Connor McDavid endlich mal Playoffs zu bescheren, ist halt eine klare Nummer 1 im Tor.
Ja, das habe ich ja letzte Sendung schon gesagt, dass es ein bisschen schwierig ist, dass die zwei hinten im Tor, Koskinen und
Mike Smith, aber der ist jetzt auf Long-Time IR.
Okay.
Injured Reserve List.
In Rente.
Ja, der ist jetzt die haben den langfristig quasi auf IR gesetzt. Das heißt, der wird die nächsten zwei, drei Wochen halt nicht für die spielen. Und Koskin ist ein guter Torwart, aber halt kein Nummer 1 Torwart.
Kein überragender. Also den du.
Ja, und das fehlt den halt einfach.
Ja. Ja, aber da wird die NHL wird uns die nächsten Wochen noch ein bisschen Spaß bringen. Also man kann ja wirklich jeden Tag schauen, das ist natürlich endgeil. Zu Hause gibt es natürlich immer ein bisschen Beef, ne, wenn täglich Eishockey läuft, aber ja, so ist es halt. Lass uns abschließend noch auf die österreichische Eishockey-Liga gucken. Da will ich mit einem Auge auch mal drauf, dass wir uns das Ganze mal anschauen. Lass uns da mal über den Stand schauen, weil der überrascht mich dann doch, bin ich ehrlich. Also die klassischen Vereine, die da jetzt so am Start sind, die sind jetzt nicht wirklich vorne. Also erster Platz Südtirol Alperia, zweiter Platz Hydro Werwar, dann kommt mit 5 Punkten Abstand. Das ist unfassbar. Mit 5 Punkten Abstand kommt dann der KAC und 6 Punkte Abstand die Spusu. Herzliche Glühstrümpfe an Jörg. Vienna Capitals.
Haben wir da jetzt eigentlich schon mal einen Sponsorenkontakt zu Spusu?
Ja, ich glaube, das müssen wir mal machen. Ich glaube, das wird langsam fällig, weil so oft wie wir Spusu hier im Podcast erwähnen, müssten wir eigentlich schon leichte Aktienanteile haben, oder? Glaube ich.
Ich glaube auch. Ja, es ist ja. Also Bozen habe ich da oben erwartet, ja. Die sind ja eigentlich jedes Jahr. Sind die nicht vorletztes Jahr oder so als Achter in den Playoffs und dann Meister geworden?
Irgendwie sowas habe ich da im Kopf. Ich habe es jetzt nicht 100% verfolgt, bin ich ganz ehrlich.
Ja, und wie gesagt, da die habe ich grundsätzlich da vorne irgendwo erwartet. Aber den Rest hast du schon recht. Also es muss irgendwie eine Tabelle eigentlich geben vor der Corona-Pause und nach der Corona-Pause.
Ja, das ist schon sehr kurios, was da in Österreich gelaufen ist. Aber auch dort ist es spannend. Also die ersten 4 Plätze sind ja ziemlich nah beieinander, wenn man davon nachsprechen kann. Und dann fällt Salzburg gleich schon mal ab. Also die haben 54 Punkte. Bozen hat 70. Also da siehst du schon den Unterschied. Und die haben relativ gleiche Spielanzahl, also so 31, 33, 36. Aber da siehst du schon, das klafft auseinander und ganz hinten finde ich ganz krass. Steinbach Black Wings 1992 mit 22 Punkten. Also das sind mal lockere
16 also, Punkte Abstand.
Oder unfassbar. Oh ja.
48 genau. Auf die Tabellenspitze.
Ich wollte gerade sagen, 48 Punkte auf den Tabellenführer. Ja, da wird nicht mehr so viel funktionieren, glaube ich.
Ja. Aber bei Bozen hatte ich recht, ich habe es recherchiert nebenbei. Ich hatte recht, 2017-18 am allerletzten Spieltag auf Platz 8 gesprungen in die Playoffs. Also der Hauptrunde, der letzte Spieltag mit einem Sieg noch auf Platz 8 gesprungen. Und dann ersten KHC, dann Vienna Capitals und dann Salzburg im Finale geschlagen und Meister geworden.
Okay, dann ist es nicht so ganz überraschend, aber trotzdem, ich hätte es persönlich nicht da oben erwartet. Also gerade Red Bull Salzburg, ich meine, die sind jetzt auch schon wirklich mit 16 Punkten abgeschlagen. Also das, die hat natürlich auch ein bisschen Corona-Pech, klar. Aber das muss man sagen, das haben sie alle irgendwo gehabt. Aber ich glaube, so unter den ersten 5 wird es sich einfach ausmachen. Da müssen wir mal gucken. Also bin da mal gespannt.
Ich bin einfach auch gespannt, auch dort, wie die Situation weitergeht. Spielen die Playoffs, spielen die keine Playoffs? Das ist ja auch zu erwarten. Und Red Bull Salzburg, also bei jedem guten Nachwuchs, aber die müssen halt auch verkraften nach der U20-WM. JJ Peterka nicht mehr dort.
Ja.
Und Justin Schütz auch nicht mehr da.
Absolut.
Beide das wieder zurück natürlich. Nach München.
Ja. Wobei ich glaube, ja, das sind schon Kräfte, die man auffangen muss, aber ich glaube, die österreichische Liga ist jetzt eishockey-technisch natürlich schon sehr gut. Kann man, glaube ich, jetzt aber nicht ganz mit Deutschland vergleichen. Ist jetzt meine Meinung. Aber trotzdem hätte ich München ein bisschen weiter oben gehandelt. Die haben ja jetzt 3-2 gegen Bozen verloren in Overtime zu Hause. Die Capitals haben 4-1 verloren gegen die Graz 99ers. Ja, also ich hätte schon gedacht, dass da so ein bisschen mehr Spannung aufkommt in der österreichischen Eishockey-Liga. Aber gut, wird man sehen. Tabellenmäßig ist es ja wirklich, wie gesagt, die ersten 4 Plätze sind relativ nah beieinander, dann fällt es ab. Dornbirn Platz 6 mit 52 Punkten, auch schon leichter abgeschlagen. Graz hätte ich auch ein bisschen weiter oben vermutet. Mhm. Hast du Graz so auf dem Schirm?
War da nicht auch ein Trainerwechsel?
Ja, da war auf jeden Fall ein Trainerwechsel, aber trotzdem, man sieht schon, dass da nicht so viel funktioniert. Also die haben jetzt 34 Spiele, 12 gewonnen, 16 verloren, 4 in Overtime gewonnen. Also da hätte ich mir auch ein bisschen mehr vorgestellt. Aber der Rest ist, glaube ich, so, wie man das sich eigentlich denkt. Also die ersten 4 Plätze sind gut besetzt. Schauen wir mal drauf. Das werden wir jetzt mal ein bisschen beobachten. Und wenn unser Aushilfsösterreicher, der Jörg, wieder da ist, wenn er vom Achselschneiden wiederkommt, Achselhaarschneiden wiederkommt, werden wir mit ihm mal drauf eingehen, was da so alles passiert in Österreich.
Ja, denke auch. Dann werfen wir mal ein bisschen ausführlicheren Blick drauf, was da so los ist. Und vielleicht gucken wir uns das dann einfach auch nochmal an mit vor Corona, nach Corona oder wie auch immer. Und würde mich mehr interessieren, ob es da ein Trend abzusehen ist. Und am Ende vielleicht auch das haben wir in den vorigen Folgen schon thematisiert. Es ist eine andere Saison, sie steht ohne Zuschauer unter einem ganz anderen, unter ganz anderen Vorzeichen und einfach mal schauen, ob man daraus irgendwas erkennen kann. Vielleicht Teams, die sonst mit vielen Zuschauern spielen, die jetzt irgendwie tief hinten drin stehen. Ja. Können wir ja mit ihm dann in Ruhe quatschen. Oder einer unserer Hörer meldet sich, der sich in Österreich auch auskennt. Also das wäre auch eine schöne Sache.
Gerne. Wir wollen vielleicht in der nächsten Runde, in der nächsten Folge auch mal das Thema Penny DEL und Hauptsponsor Penny mal ein bisschen durchleuchten, weil da ist ja wenig. Und wenn der eine oder andere Zuschauer da ein paar Infos für uns hat oder auch Fragen hat, der kann sich gerne melden. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Unterstützen, fürs Zuhören. Also wir sind immer noch geflasht von dem Support, den wir bekommen und es kann gerne so weitergehen. Teilt uns, liked uns, shared uns, retweetet und whatever auf der ganzen Welt. Und wir freuen uns sehr, dass wir so viel Zuhörer haben. Und wenn ihr mehr von uns haben wollt, ihr könnt auch uns auf unseren Social Media Kanälen empfangen. Und zwar einmal haben wir da den Jörg mit @joe2go_ auf Twitter. Markus habe ich wieder vergessen. @m_schwarzer.
Genau.
Den vergesse ich jedes Mal. Und wenn ihr Bock auf meine Stimme habt, dann gerne auf Twitter @75puffy und natürlich dürfen wir nicht vergessen @bandencheckpot auf allen möglichen Kanälen. Danke euch fürs Zuhören und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zur nächsten Folge, Leute. Bleibt dran. Und wie gesagt, abonniert uns, teilt uns, markiert uns überall.
Ciao.
Bis dahin. Ciao.